Es grenzt ja manchmal ein bisschen an Überlebenstraining hier. Ich habe schon gesagt, wir sollten uns vielleicht einen anderen Namen für Gottesdienst ausdenken. Ja, Spaß am Rande. Ich wünsche euch alle nochmal nachträglich ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2021. Es wird heute kein prophetisches Wort geben zum neuen Jahr oder so irgendwas, das irgendwas mit dem neuen Jahr zu tun hat. Ich halte es mit Karl Valentin, der mal gesagt hat, hoffentlich wird das nicht so schlimm, wie es schon ist. Wer Karl Valentin kennt, der weiß ja, dass es nicht so ernst gemeint ist. Ja, es ist schon eine sehr interessante Zeit, die wir gerade erleben. Manchmal, wenn man so Nachrichten hört, dann kann man bloß noch mit dem Kopf schütteln, was alles so passiert. Und ich habe mir eigentlich auch keine guten Vorsätze vorgenommen für dieses Jahr. Aber was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, nämlich ein Leitvers, der mir eigentlich wichtig geworden ist und den ich immer wieder neu in den Fokus setzen möchte. Das sind die letzten zwei Verse in der Bibel, die aktueller sind denn je. Da steht, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Als Zeugnis und zu meiner Beschämung muss ich sagen, die Entrückung habe ich eigentlich nie so richtig ernst genommen. Also, versteht mich richtig, ich habe schon geglaubt, dass sie kommt, aber irgendwie war das für mich so fern. Von Anfang meines Glaubenslebens bis Corona kam, bleibt alles so, wie es ist und wie es immer war. So habe ich immer gedacht. Aber seit dieser Pandemie ist mir eigentlich klar geworden, wie schnell sich Dinge ändern können. Und das durch so einen winzigen, kleinen Virus. Ich habe mir gedacht, wenn sich auf der Welt was ändert, dann wahrscheinlich irgendwie eine Naturkatastrophe, ein Weltkrieg oder irgendein Meteorit, wo vielleicht auf die Erde fliegt. Aber so ein kleiner Virus, der die ganze Welt verändert hat. Umso mehr ist mir das deutlich geworden, wie schnell sich die Welt eigentlich verändern kann. Wie sich das Wort vor unseren Augen immer mehr erfüllt, das Wort Gottes. Jemand hat mal gesagt, das habe ich ein bisschen abgeschaut, diesen Satz. Das Bühnenbild wird gerade zurechtgerückt. Der Vorhang ist aber noch geschlossen. So kann man sich das vorstellen. Man kann wirklich am Wort auch lesen, wie Dinge sich ändern, ja. Und das erfüllt, was eigentlich in der Bibel steht. Und ich persönlich habe keinen Zweifel mehr, dass die Entrückung kommt. Und das glaube ich sogar bald. Denn die Zeichen sind komplett erfüllt. Das ist aber heute nicht das Thema. Das war es nur eine Sache, die mir wichtig ist, dass wir wirklich den Herrn, dass wir unsere Blicke erheben und auf den Herrn schauen. Ich möchte heute einen Text lesen, und zwar aus den Evangelien, das mir wichtig geworden ist. Und zwar ist eigentlich ein kurzer Text, kommt aber dreimal im Neuen Testament vor. Insofern ist es ja auch schon wichtig, wenn es dreimal vorkommt, ist auch schon mal, hat schon eine gewisse Priorität. Ich lese mal vor aus Matthäus 8, also weil es vier Verse sind, kann ich auch alle drei Begebenheiten lesen, die sind ein bisschen unterschiedlich, also die unterscheiden sich schon ein bisschen an manchen Punkten und deshalb möchte ich alle drei Begebenheiten vorlesen. Matthäus 8, ich glaube, das ist hier eingeblendet, aber ein bisschen klein, oder? Wer es lesen kann, ansonsten müsst ihr eure Bibel nehmen. Wie der Manfred letzte Woche schon gesagt hat, Bibeln dabei haben, dann könnt ihr mitlesen. Matthäus 8, 1 bis 4. Als er aber von dem Berg abgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sag es niemanden, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Und dann Markus 1, Vers 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und in Lukas 5, 12 bis 16, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemandem zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr, und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Also, ein interessanter Text. Bevor ich in den Text einsteige, müssen wir schauen, was vorher war. Es folgten ihm ja große Volksmengen und was war davor? Im Matthäus steht, als er von dem Berg herabgestiegen war. In Markus fängt es eigentlich ohne Vorspann an, da kam gleich der Aussätzige, in Lukas, als er in der Städte war oder in einer der Städte war. Man kann davon ausgehen, dass es nach der Bergpredigt war. Derjenige, der schon in Israel war, der weiß, die Bergpredigt war so an einem erhöhten Punkt am See Genezareth. Und er war wohl auch dann nach dieser Bergpredigt in diesen Städten um den See Genezareth herum gewesen. Entweder war es die Städte Chorasin oder Bethsaida oder vielleicht Kapernaum. Tatsächlich hat es wohl viele Menschen bewegt, Jesus nachzulaufen. Ich sage jetzt nicht das Wort nachfolgen, obwohl es hier eigentlich steht, dass sie ihm nachfolgten. Was war eigentlich der Grund dafür, dass ihm so viele Menschen nachgelaufen sind oder nachgefolgt sind, dem Herrn Jesus? Die Antwort steht in Matthäus 4. Vers 23, da steht, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ja, solche Geschehnisse bewegen natürlich die Massen. Also er heilte nicht nur, sondern, wie es im Vers 23 steht, er lehrte auch in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches oder der Königsherrschaft. Das war nicht unser Evangelium, das wir können, sondern dass er als König kommen wird, der Messias. Dann kam auch noch die bis in die heutige Zeit berühmte Bergpredigt, ja, die selbst von nichtchristlichen Menschen für ihre Sache gebraucht wird, weil es teilweise menschlich, gesellschaftlich einfach auch gut ist. Wenn du mit Menschen so über den Glauben sprichst, mir ist es schon passiert, dann kommt es manchmal vor, dass sie kaum was wissen von der Bibel, aber die Bergpredigt kennen sie irgendwo, haben sie schon mal gehört oder kennen sie vielleicht sogar. Meistens aber wissen sie nur Teile der Bergpredigt. Denn manche Passagen, die aus dem Zusammenhang rausgerissen werden, und die manche Passagen aus der Bergpredigt, sie können auch Menschen ohne Gott in den Ohren kitzeln, wie es so schön heißt. Ja, auch Menschen ohne Gott oder religiösen Menschen tun diese Worte gut. Zum Beispiel auch in Matthäus 5. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Wenn wir das so lesen, dann ist das doch wirklich, das geht doch wirklich ins Ohr. Ob man jetzt glaubt oder nicht. Ab dem Vers 4. Da steht: Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ist doch eine positive Sache, oder? Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, ja, die Friedensstifter sind doch ganz wichtige Leute, denn sie werden Söhne Gottes heißen und so weiter und so fort. Also wenn man diese Verse so liest, viele einflussreiche Menschen nehmen diese Worte für sich in Anspruch. Zum Beispiel Mahatma Gandhi. Ist interessant, dass es Google gibt. Da gibt es ganz viele Persönlichkeiten, ganz bekannte Persönlichkeiten, die die Worte für sich in Anspruch nehmen. Zum Beispiel Mahatma Gandhi, dieser bekannte Freiheitskämpfer. Da steht: Seit vielen, vielen Jahren betrachte ich Jesus von Nazareth als einen der machtvollen Lehrer der Welt. Das hat er gesagt. Ich darf sagen, dass Jesus in meinem Herzen den Platz eines der großen Lehrer einnimmt, die auf mein Leben beträchtlich eingewirkt haben. Ich habe viel Trost und Glück von der Betrachtung seines Lebens und seiner Lehre, wie sie in der Bergpredigt zusammengefasst werden, erfahren. Den Gedanken einer Gottessohnschaft Jesu Christi lehnte Gandhi allerdings strikt ab. Für ihn ist Jesus Christus letztlich nur einer der zahlreichen religiösen Lehrer und Propheten der Menschheit. Er besteht darauf, dass alle Religionen Ausdruck derselben Wahrheit seien, weshalb es für ihn kein Problem sei, als bekennender Hindu zugleich Jesus zu verehren. Ja, es gibt viele Menschen aus allen möglichen Lagern, die die Bergpredigt bejubeln, weil sie nur einzelne Verse rausziehen. Da gibt es berühmte Menschen, Politiker, Esoteriker, Philosophen, Leute aus sämtlichen Religionen, die Bergpredigt himmelhoch loben. Wenn sie aber wirklich die ganze Bergpredigt von Anfang bis Ende betrachten würden, würden sie schon etwas ruhiger werden. Da steht zum Beispiel 5 Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also, eigentlich sagt er damit, dass er das, was im Alten Testament über ihn vorausgesagt worden ist, er erfüllt, ja. Und somit stellt er sich auch hinter das ganze Wort Gottes. Oder 5 Vers 21. Da steht: Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Also, Wenn man es genau liest, dann müsste man eigentlich drauf kommen, ja, jeder ist irgendwo ein Mörder, oder? Weil jeder hat schon mal gezürnt auf irgendjemand. Und so geht's weiter, auch mit Ehebrecher. Zum Beispiel Vers 27, nee, was war das? Ja, 27. Da steht, ihr habt gesagt, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat. Und so weiter. Also, im Prinzip ist jeder, also zumindest die Männer, sind jeder war da schon Ehebrecher. Und so geht's weiter. Da kommen Dinge wie das Vergelten, Almosen geben, Fasten, das irdische Sorgen, Richten, Beten. Er sagt sogar, viele sagen, Herr, Herr, das gehört auch zur Bergpredigt. Und ich habe sie nie gekannt. Dann kommen Sachen vor, wie die Augen auszureißen, wenn das Auge sündigt. Die Hand oder den Fuß abzuhauen, wenn sie zur Sünde verleiten und so weiter. Die enge Pforte. Auch das sind Begebenheiten, die, denke ich, wo wir schon zu knappern haben. Und die Menschenmassen werden das mit Sicherheit nicht wollen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass die Bergpredigt heute von manchen zu früh als oder auch von Menschen, die nicht an Gott glauben oder mit Gott gar nichts zu tun haben, für sich schon in Anspruch nehmen. Aber wir müssen da vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie die Volksmengen gedacht haben. Vor unserem Text in Matthäus 8 steht im 7, Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, also die Bergpredigt, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Irgendwie hatten die Menschen schon das Gefühl, das ist wirklich vollmächtiges Reden. Mehr als diese Gelehrten, die sie bis jetzt gekannt haben. Da ist irgendwie mehr da. Aber nun kommen wir zu dem Text. Der erste Punkt, den wir hier betrachten müssen in Matthäus 8 oder auch in den anderen Begebenheiten oder in Lukas und Markus. Jesus geht erstmal zu Menschen. Das muss uns auffallen. Menschen kommen auch zu Jesus, aber er geht zum Menschen. Jesus geht vom Berg herunter und ging in eine der Städte. Aber auch die Menschen kamen ihm hinterher und ja, haben zugehört und sind ihm einfach gefolgt. Aber was zu beachten ist, obwohl der Aussätzige eigentlich ein Stück weit zu ihm kam, dass Jesus es nicht scheute, auch in die Gegend zu gehen, wo auch Kranke waren, auch Kranke, die ansteckende Krankheiten hatten. Wahrscheinlich war der Aussätzige sowieso am Rand der Stadt, denn Aussatz war hoch ansteckend. Sie galten als kultisch und auch religiös unrein und durften eigentlich auch keinen Kontakt haben. Man könnte vielleicht sagen, er war in Quarantäne. So wie heute eigentlich positiv getestete Corona-Patienten in Quarantäne sind. Mein Vater war letztes Jahr wegen Corona-Verdacht im Krankenhaus und dann, er hat dann keinen Corona gehabt, aber er hat gesagt, ich sag dir, die haben mich behandelt wie einen Aussätzigen. Das hat er wirklich wörtlich so gesagt. Und so kann man das auch vorstellen. Die Aussätzigen sind damals behandelt worden. Man durfte keinen Kontakt haben. Aber dennoch ist Jesus in die Nähe dieses Aussätzigen gekommen. Und wahrscheinlich würde Jesus auch heute zu einem positiv getesteten Corona-Patienten gehen. Die erste Anwendung für das, Jesus geht zum Menschen. Und wir sollten als Anwendung auch die Möglichkeit suchen, Menschen aufzusuchen, wenn auch vielleicht gerade die Kontaktfreiheit eingeschränkt ist. Vielleicht haben wir Möglichkeiten. Also es gibt eine gute Möglichkeit, zum Beispiel unsere Gemeindeliste herzunehmen, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemand anzurufen. Ganz einfach. Oder auch per Chat. Die Hauskreise treffen sich per Chat. Ich finde es auch sehr gut, dass wir uns sehen können, auch unter der Woche mal. Und muss nicht gerade immer eine Bibelarbeit sein, aber einfach sich zu sehen, zu fragen, wie geht's dir? Und so sollte man immer wieder versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Unser Auftrag gilt immer noch, gehet in alle Welt, also zu den Menschen. Dann kommt dieser Aussätzige zu Jesus. Es war im ganzen Land das Tagesgespräch. Es ist da jemand unterwegs, der heilt jeden und alles, was ihm den Weg kreuzt. Und ich denke mal, als Aussätziger musst du dir da bestimmt den ganzen Mut zusammennehmen, um dieses Lager auch, diese Quarantäne zu verlassen. Ist heute vielleicht können wir uns das auch bildlich vorstellen, wenn jemand in Quarantäne ist, einfach rauszugehen und Jesus zu suchen. Ja? Dieser Aussätziger war wahrscheinlich ziemlich einsam, ziemlich alleingelassen. In Lukas heißt es sogar, er war voller Aussatz. Er war voller Aussatz. Das heißt, er hatte nicht nur ein bisschen Aussatz, sondern er war eigentlich in einem kritischen Stadium. Aussatz war ja so eine schwere Hautkrankheit, die sich unterschiedlich auswirkte. Von rötlichen Flecken am ganzen Körper oder Stellen, die weiß sind wie Schnee, noch über Ausschläge, die sich so auswirkten wie eine Art Fäulnis der Haut. Also so ähnlich wie Lepra. Also Aussatz war natürlich verschieden ausgeprägt, wie heute auch. Manche Corona-Patienten, die merken fast gar nichts und manche, die liegen in der Intensivstation. Und so war das da auch. Aussatz war nicht schön, wie fast keine Krankheit schön ist. Aber das Schlimmste für den Aussätzigen war eigentlich, dass er von der Gesellschaft und auch von der Synagoge komplett ausgeschlossen war. Sie mussten sich außerhalb der Stadt an einem gesonderten Ort aufhalten und auch hoffen, dass ihnen mal jemand was zum Essen bringt oder so. Steht übrigens in 3. Mose 14 auch, dass Aussätzige sich außerhalb der Stadt befinden müssen. Aussatz war nicht unheilbar, wie manchmal vermutet wird, sondern nur einige Verläufe der Krankheit waren unheilbar. Jesus fürchtete sich hier nicht, dass er angesteckt wird, sondern er ging auf diesen Aussätzigen zu und der Aussätzige kam natürlich auch zu ihm. An allen Bibelstellen kam er zu Jesus oder er sah Jesus. Und wie war die Haltung von diesem Aussätzigen? Das ist wirklich auch sehr interessant. Die erste Haltung war, er warf sich nieder und fiel auf sein Angesicht. Also auch eine gute äußere Haltung. Und er sprach, Herr, wenn du willst, auch eine sehr gute Haltung, wenn wir zu Gott kommen, wenn du willst, ist ja eigentlich auch im Vater unser so, dein Wille geschehe, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Du kannst, du musst nicht. Auch wenn wir eine Krankheit haben, diese Haltung ist wirklich gut. Auf der anderen Seite den allmächtigen Gott anerkennen, zu sagen, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und du kannst mich reinigen oder heilen. Es gibt nochmal eine Geschichte über Aussätzige. Welche Geschichte ist das? Bitte? Die 10 Aussätzigen, genau. Wir schauen uns gerade mal die Haltung von diesen 10 Aussätzigen an. In Lukas 17, 12 bis 13 steht es. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Die standen also. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Also ich meine, die Haltung war ein bisschen anders wie von diesem einen Aussätzigen. Es war ja auch von diesen 10 Aussätzigen, die da geheilt worden sind, die sind ja auch geheilt worden. Wie viel kamen zurück? Einer, genau, jeder weiß es. Aber die Haltung war auch ein bisschen ein anderer. Und der heutige, der Aussätzige, von dem wir heute behandeln, der hatte wirklich auch die richtige Haltung zu Jesus. Die zweite Anwendung, was wir lernen auch für unser Leben, wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir in einer ehrfürchtigen Haltung im Glauben zu ihm. Auch wenn sich Jesus selber als Freund der Jünger bezeichnet, ist er doch mit Ehrfurcht zu behandeln. Wir sind zwar seine Kinder, ja, aber er ist nicht unser Kumpel, er ist unser Herr und Heiland. Also haben wir auch die rechte Haltung gegenüber unseres Retters und Heilands. Ja, der Aussätzige ging auf die Knie und wusste, er kann, wenn er will, dein Wille geschehe. Der dritte Punkt, Jesus heilt den Aussätzigen. In Markus 1,41, da steht's, steht, dass Jesus innerlich bewegt war, ja. Und er hat diesen Mann von seiner schweren Krankheit geheilt. Was die Krankheit Aussatz sein kann, habe ich schon erklärt. Es war eine schlimme Krankheit, die höchst ansteckend war. Und auch unser aktuelles Virus ist ja auch höchst ansteckend, so dass die Virologen, die Politiker Angst haben, das Virus verbreitet sich so sehr, dass es ein Massensterben geben könnte. Und es dann auch alles aus dem Ruder läuft. Deshalb auch diese Lockdowns, fast weltweit, könnte man sagen, sind diese Lockdowns jetzt zu sehen. Es gibt aber noch eine Krankheit, die schon im Alten Testament als Krankheit bezeichnet wurde. Ich möchte mit euch lesen und dann auch einen Bogen spannen. Jesaja 53, Abvers 3, da wird über den Messias vorausgesagt, über den Herrn Jesus im Alten Testament. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld oder Sünde. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Da ist die Heilung von einer Krankheit die Rede. Aber diese Krankheit ist, wenn man es im Zusammenhang liest, eine Krankheit, die zum Tod führt. Eine Krankheit, die viel schlimmer ist als dieser Aussatz, nämlich die Sünde, die unvergebend dem ewigen Tod bedeutet. In der vorhin erwähnten Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, 29, wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Dann ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das gleiche gilt für die Hände oder für irgendeinen anderen Körperteil. Oder irgendeine Krankheit, Corona, gelähmt oder was auch immer. Zu Deutsch, nicht unsere Handicaps sind die trennenden Faktoren vor Gott, sondern die Sünde. Im Klartext heißt es, es ist gut, von deiner Krankheit geheilt zu werden. Es nützt dir aber für die Ewigkeit wenig. Lieber ein verkrüppelter Körper und gerettet für die Ewigkeit als ein super durchtrainierten Body und er oder sie geht in die Ewigkeit ohne Sündenvergebung, also in die Hölle. Bei unserem Aussätzigen wird das nicht ganz klar, ob er nur von seinem Aussatz befreit wurde oder auch Sündenvergebung hatte. Ich möchte da nichts hineinlegen, was nicht dasteht. Tatsache ist, er wurde körperlich von Jesus geheilt. Ich will, sei gereinigt, hat Jesus gesagt. Und er wurde sofort gereinigt. Aber aus dem Zusammenhang des ganzen Testaments ist es so, dass jeder, der zu Jesus kommt, und zwar mit aufrichtigem Herzen, er geheilt wird. Ich meine natürlich die Heilung, was die Schuld und Sünde betrifft. Denn Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, steht in Johannes 6, Vers 37. Und diese Verheißung gilt. Körperliche Leiden muss er nicht heilen, aber wenn wir zu ihm kommen und Sündenvergebung wollen, dann sagt Gott, ich will. Bei dem Aussätzigen hätte Jesus auch sagen können, ich will nicht. Schau, dass du mit deiner Krankheit zurechtkommst und mach das Beste draus, hätte er auch sagen können. Aber wenn wir zu ihm kommen und um Sündenvergebung bitten, dann sagt Jesus, ich will. Wir haben heute schon im Abendmahl gehört, die Gnade des Herrn hat kein Ende. Die währt ewiglich, ja, haben wir heute schon gehört. Jesus will die schrecklichste Krankheit, die es auf der Erde gibt, nämlich die Sünde, heilen. Der vierte Punkt und letzte Punkt, geheilt. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und schauen wir unseren Aussätzigen mal an. Als erstes sagt Jesus, sage es niemandem. Hast du schon mal irgendwas erlebt, wo du dermaßen überwältigt warst, dass es du dem nächstmöglichen Menschen eigentlich erzählen musstest? Ja? Vielleicht war es deine Bekehrung, vielleicht war es die Geburt deines Kindes. Mir ist eine Begebenheit eingefallen, wo ich vor vielen Jahren, hat mir mein Bruder erzählt, er ist nicht von unserer Gemeinde, dem sein Sohn ist geboren worden. Und bei denen, das war so eine strenge Brüdergemeinde, ganz strenge, Und bei denen war es aber üblich, dass sie aufstehen und sagen, ja, mein Kind ist geboren und so weiter. Und sie hatten in der ersten Stunde das Abendmahl. Und die waren praktisch mit dem Abendmahl nehmen noch gar nicht fertig. Dann ist er aufgesprungen und hat gesagt, mein Sohn ist geboren. Und fand ich so lustig. Ich meine, in dem Punkt ist zwar schon ziemlich lang her, aber das Kind wird mittlerweile auch schon erwachsen sein. Aber ist mir so eingefallen, man muss sich mal in diesen Aussätzigen hineinversetzen. Der ist vielleicht Monate, jahrelang vielleicht, war der in Quarantäne, ja? Und jetzt wird der geheilt und jetzt sagt Jesus, du darfst ja nichts weiter sagen, gell? Was machte der Aussätzige? Markus 1,45 steht, der aber ging weg und fing an, es eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Es scheint ja mittlerweile, dass er bekannter als Jesus war. Er ist mittlerweile der Star geworden, oder? Aber man muss sich mal in die Lage des Geheilten versetzen. Klar, so etwas für sich zu behalten, ist wirklich schwer. Und ich glaube, dass Jesus auch diesen Ungehorsam dieses Aussätzigen nicht übel genommen hat. Was sollte er noch machen? Er sollte zu dem Priester oder sich den Priestern zeigen. Warum eigentlich? Erstens, wegen dem Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Und zweitens, auch zum Zeugnis für die Priester. Das steht dreimal im Text. Zum Zeugnis für die Priester, die so eine Heilung wahrscheinlich selten oder auch noch nie erlebt haben und vielleicht auch auf den Messias aufmerksam zu werden. Und Rückschlüsse zu ziehen, ja, es muss was Besonderes sein. Es muss der Messias da sein. Und dann der dritte Punkt zum Opfern für die Reinigung. Also es sollte opfern, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben war. Jesus hat immer wieder auch das Gesetz nicht aufgelöst, sondern er hat das Gesetz erfüllt. Und er hat sich auch unter das Gesetz gestellt. Ja, ich möchte zum Schluss noch die letzten zwei Verse in dieser Geschichte lesen, und zwar in Lukas 5, Vers 15 und 16. Die zwei Verse heben sich nämlich raus, auch gegenüber den anderen Texten. Lukas 5, Vers 15 und 16. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er, also Jesus, aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Nur in Lukas stehen diese Verse. Der Ungehorsam des Geheilten führte dahin, dass sich die Rede über Jesus so sehr verbreitete, dass noch mehr Volk kam und ihn hören wollten und geheilt zu werden. Irgendwelche Quacksalber, die heilen um ihrer eigenen Ehre willen, die hätten sich wahrscheinlich die Hände gerieben. Wow, endlich, jetzt bin ich der Starheiler. Nicht so bei Jesus. Was tat er? Er zog sich zurück in einsame Gegenden, um zu beten. Vielleicht hat er gebetet, dass sie die wirkliche Heilung in Anspruch nehmen, nämlich die der Sünde. Die Heilung, die Jesus vollbracht hat, war nur eine Etappe zum Ziel. Das wirkliche Ziel von Jesus war, die wahre Krankheit zu heilen, nämlich die Sünde ans Kreuz zu tragen und zu bezahlen. Die ganzen Heilungen sollten auf das hindeuten. Als die Jünger fragten, sag mal, bist du eigentlich der Kommende oder sollen wir eigentlich auf einen anderen warten? Sagte Jesus, das lesen wir mal in Matthäus 11, 5 und 6. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Also an diesen Zeichen sollten sie erkennen, dass der Heiland der Welt, wie es auch in Jesaja 53 vorausgesagt ist, jetzt da ist. So wie damals der Messias erkannt werden konnte, so können wir auch heute die Zeichen der Zeit erkennen, dass der Herr bald kommt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Und die Zeichen sind alle mehr als erfüllt. Deshalb müssen auch wir schauen, dass wir uns nicht an Jesus ärgern, sondern ihn anbeten, wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Ich möchte jetzt nur zwei Stellen zum Schluss lesen. In Lukas 5, warum Jesus überhaupt gekommen ist. 5, Vers 31 und 32. Lukas 5, 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt oder die meinen, dass sie gesund sind, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen oder die meinen, dass sie gerecht sind, sondern Sünder zur Buße oder zur Umkehr. Jesus ist gekommen für Sünder. Er heilt dich, wenn du willst. Wenn du willst. Jetzt drehen wir das um. Der Aussätzige hat gesagt, du kannst mich heilen. Jesus sagt, ich will dich heilen, wenn es um die Sünde geht. Er will, hundertprozentig. Deshalb der letzte Vers in 1. Timotheus 2, wo deutlich wird, dass Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und gerettet werden. Das ist das Ziel mit jedem Menschen. Die anderen Sachen, die Heilung, sind nur Nebensache. Aber die Sache ist das Wichtigste überhaupt. 1. Timotheus 2, Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Amen.